In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis.
Lesung aus dem Lukas-Evangelium. Jesus rief, vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Wort des lebendigen Gottes.
Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich zu euch über Johanna von Orléans sprechen, eine junge Heilige aus dem zu Ende gehenden Mittelalter, die 1431 gestorben ist. Diese Heilige aus Frankreich, die mehrfach im katholischen Katechismus zitiert wird, ist Katharina von Siena sehr nahe, die Patronin Italiens und Europas ist. Über sie habe ich in einer der letzten Katechesen gesprochen. Es sind tatsächlich zwei junge Frauen, Laien aus dem Volk, die sich in Jungfräulichkeit Gott geweiht haben, zwei Mystikerinnen, die nicht im Kloster leben, sondern mitten in einer ganz dramatischen Situation der Kirche und der Welt ihrer Zeit. Es sind vielleicht die beiden charakteristischsten Figuren der starken Frau, die das ausgehende Mittelalter zu bieten hat und die in diese Zeit das große Licht des Evangeliums brachten, in diese schwierigen Zeiten. Wir können sie an die Seite jener starken Frauen stellen, die auf dem Kalvarienberg bei Jesus, dem Gekreuzigten, standen, mit Maria, der Mutter Jesu, dort, wo selbst die Apostel geflüchtet waren und Petrus den Herrn dreimal verleugnet hat. Die Kirche hatte eine große Krise durchzustehen, das große Schisma des Westens, das etwa 40 Jahre dauerte. Als Katharina von Siena starb, 1380, gab es einen Papst und einen Gegenpapst. Als Johanna geboren wurde, 1412, gibt es einen Papst und zwei Gegenpäpste. Diese Zerrissenheit innerhalb der Kirche war nicht das einzige Problem. Es gab furchtbare Kriege zu jener Zeit. Der dramatischste war sicherlich der endlose 100-jährige Krieg zwischen Frankreich und England. Johanna von Orléans konnte weder lesen noch schreiben, aber wir können sie trotzdem ganz tief in ihrer Seele erkennen durch zwei historische Dokumente, nämlich die beiden Prozesse, die ihretwegen abgehalten wurden. Der erste ist der Prozess der Verurteilung. Er enthält die langen Befragungen an Johanna während der letzten Monate ihres Lebens. Es war Februar bis Mai 1431, und dort sind die Worte der Heiligen selbst überliefert. Das zweite Dokument ist der Prozess der Rehabilitation oder Ungültigkeit des Prozesses. Und hier sind etwa 120 Zeugenaussagen zu allen Zeiten ihres Lebens festgehalten. Johanna wurde in Domremy geboren, ein kleines Dorf zwischen Frankreich und Lothringen an der Grenze. Ihre Eltern waren wohlhabende Bauern und waren als hervorragende Christen bekannt. Von ihnen bekam sie eine großartige religiöse Erziehung mit einem starken Einfluss der Spiritualität des Namens Jesus. Diese Spiritualität kam von Bernhard von Siena und wurde in Europa durch die Franziskaner verbreitet. Dem Namen Jesus steht natürlich immer der Name Mariens zur Seite. Und so war Johanna im Grunde von einer Spiritualität beseelt, die ganz christozentrisch und marianisch war. Von ihrer Kindheit an zeigte sie eine große Liebe und ein großes Mitleid den Armen gegenüber, den Kranken und allen Leidenden gegenüber, besonders vor dem Hintergrund der dramatischen Kriege. Aus ihren eigenen Worten wissen wir, dass das religiöse Leben von Johanna mit einer mystischen Erfahrung besonders zu wachsen beginnt mit 13 Jahren. Der heilige Erzengel Michael sprach zu ihr und sie fühlte sich vom Herrn dazu berufen, ihr geistliches, christliches Leben zu intensivieren und sich selbst für die Befreiung ihres Volkes einzusetzen. Ihre unmittelbare Antwort, ihr Ja, ist ihr Gelübde der Jungfräulichkeit mit einem ganz neuen Schwung im sakramentalen Leben und im Gebet. Sie nimmt jeden Tag an der Heiligen Messe teil und beichtet und empfängt die Kommunion sehr häufig. Sie hält lange Zeiten des Gebetes vor dem Kreuz oder vor dem Bildnis der Gottesmutter. Das Mitleid und der Einsatz dieser jungen Bauerstochter aus Frankreich werden noch viel intensiver durch diese mystische Erfahrung. Ein ganz besonders origineller Aspekt ihrer Heiligkeit, ihrer Spiritualität, ist der Zusammenhang zwischen ihrer mystischen Erfahrung und ihrem politischen Auftrag. Zunächst macht sie eine Zeit der inneren Reifung durch, dann folgt eine ganz kurze Zeit des öffentlichen Auftretens, 2 Jahre lang, ein Jahr des Einsatzes, ein Jahr des Leidens bis zum Tod. Im Jahr 1429 beginnt Johanna ihr Werk der Befreiung. Die vielen Zeugnisse zeigen eine starke Frau von nur 17 Jahren. Sie ist sehr entschieden, fähig, unsichere Menschen und Männer und Entmutigte wieder zu begeistern. Sie überwindet alle Hindernisse und sie findet den zukünftigen König König von Frankreich, Karl den Siebten, der sie in Poitiers einer intensiven Untersuchung unterzieht von Theologen. Und sie sehen in ihr nichts Böses, sondern nur eine gute Christin. Am 22. März 1429 schickt Johanna einen wichtigen Brief an den König von England, dessen Männer Orléans belagern. Sie schlägt hier wahren Frieden vor, in der Gerechtigkeit zwischen diesen beiden Völkern christlichen Glaubens, im Lichte des Namens Jesu und Mariens. Aber dieser Vorschlag wird zurückgewiesen. Und Johanna muss mit dem Kampf der Befreiung beginnen, und zwar mit dem 8. März. Ein anderer wichtiger Höhepunkt ihrer politischen Karriere ist die Krönung des Königs Karl VII. In Rhein am 17. Juli 1429. Für ein ganzes Jahr lebt Johanna mit den Soldaten und erfüllt unter ihnen wahrhaft eine Mission der Evangelisation. Es gibt viele Zeugnisse über ihre Güte, über ihren Mut und über ihre außerordentliche Reinheit. Sie wird von allen so genannt und selbst nennt sie sich so La Pulcella, das ist die Jungfrau. Das Leiden von Johanna beginnt am 23. Mai 1430, als sie in Gefangenschaft ihrer Feinde gerät. Am 23. Dezember wird sie nach Rouen abgeführt und dort beginnt der lange und dramatische Prozess der Verurteilung, der im Februar 1431 beginnt und am 30. Mai mit dem Todesurteil endet. Es ist ein großer und feierlicher Prozess, der von zwei kirchlichen Richtern geleitet wird, dem Bischof Pierre Cochon und dem Inquisitor Jean Lemestre. Aber in Wirklichkeit wird dieser Prozess geleitet von einer Gruppe von Theologen der bekannten Universität in Paris, die an diesem Prozess teilnehmen. Das sind französische Professoren, die politisch andere Entscheidung getroffen haben als Johanna und damit schon von vornherein ein Urteil über Johanna in ihrem Herzen haben. Dieser Prozess ist eine wirklich sehr bewegende Geschichte der Heiligkeit. Ein ganz besonderes Ereignis in der Geschichte der Heiligkeit oder der Heiligen und wirft ein ganz besonderes Licht auf die Kirche, die vom Zweiten Vatikanischen Konzil als immer heilig, aber auch immer der Reinigung bedürftig bezeichnet wird. Johanna wird also zum Tode verurteilt und im Unterschied zu den heiligen Theologen, die die Universität von Paris erleuchtet haben, etwa Bonaventura, Thomas von Aquin, Dan Scotus, über die ich bereits schon gesprochen habe in meinen Katechesen, sind diese Richter Theologen, denen die Liebe und die Demut fehlt, nämlich in dieser jugendlichen Frau das Handeln Gottes zu sehen. Es kommen einem doch die Worte von Jesus ins Gedächtnis, dass nämlich diese Geheimnisse den Großen verborgen sind, aber offen den Herzen der Kleinen. So sind die Richter von Johanna grundsätzlich unfähig, die Schönheit ihrer Seele zu erkennen. Sie wussten nicht, dass sie eine Heilige verurteilten. Johanna appelliert an das Urteil des Papstes, aber das wird vom Gericht abgelehnt. Am Morgen des 30. Mai bekommt sie zum letzten Mal die Heilige Kommunion im Kerker und wird dann sofort zur Vollstreckung des Todesurteils auf dem Platz des Alten Marktes geführt. Sie bittet einen der Priester, um auf dem Weg zum Scheiterhaufen ein Prozessionskreuz voranzutragen. Und so stirbt sie, indem sie auf Jesus schaut und stirbt, indem sie oft den Namen Jesu ausruft. Etwa 25 Jahre später wird der Prozess der Rehabilitation eröffnet, und zwar vom Papst Callistus III. Und dieser Prozess schließt mit der feierlichen Deklaration, dass die Verurteilung ungerecht war und ungültig. Dieser lange Prozess mit vielen Richtern und vielen Theologen, die Johanna zugetan waren, zeigt ihre Unschuld und die völlige Treue zur Kirche. Johanna von Orléans wurde 1920 von Benedikt XV. Heilig gesprochen. Liebe Brüder und Schwestern, der Name Jesu, der von unserer Heiligen bis in die letzten Augenblicke ihres Lebens angerufen wurde, ist wie der dauernde Atemzug ihrer Seele, wie ihr Herzschlag, das Zentrum ihres ganzen Lebens. Das Geheimnis der Liebe von Johanna von Orléans, das so sehr den Poeten Charles Péguy fasziniert hat, und diese völlige Liebe zu Jesus und zum Nächsten in Jesus und durch Jesus. Diese Heilige hatte verstanden, dass die Liebe die ganze Wirklichkeit Gottes und des Menschen umfängt, des Himmels und der Erde, der Kirche und der Welt. Jesus ist immer an der ersten Stelle in ihrem Leben, so wie sie selbst so schön sagt: Unser Herr wird wird immer zuerst bedient. Ihn zu lieben heißt, immer ganz seinem Willen zu gehorchen. Sie sagt mit vollem Vertrauen und voller Hingabe: Ich vertraue mich Gott, meinem Schöpfer, an, ich liebe ihn mit meinem ganzen Herzen. Mit dem Gelübde der Jungfräulichkeit weiht Johanna ihre ganze Person ausschließlich ihrer einzigen Liebe, nämlich Jesus. Es ist ihr Versprechen, das sie Jesus gemacht hat, um ihren Leib und ihre Seele gut zu bewahren. Die Jungfräulichkeit der Seele ist der Zustand der Gnade. Das ist der höchste Wert in ihrem Leben. Es ist eine Gabe Gottes, die mit Demut und Treue bewahrt werden muss. In einem Text des ersten Prozesses lesen wir: Ich werde gefragt, ob ich über die Gnade Gottes Bescheid wüsste. Ich antworte: Ich weiß nicht, ob ich in der Gnade bin. Dann möge Gott mich in den Zustand der Gnade versetzen. Wenn ich im Stand der Gnade bin, möge Gott mich darin bewahren. Unsere Heilige lebt in einem beständigen Gespräch mit Gott und daher kommt auch so viel Licht in ihre Dialoge mit ihren Richtern. Sie bittet voller Vertrauen: Süßester Gott, zu Ehren deiner heiligen Passion bitte ich dich, wenn du mich liebst, dann zeig mir, was ich diesen Männern der Kirche antworten soll. Jesus wird von Johanna wie als der König des Himmels und der Erde gesehen. Und so auf ihrer Fahne lässt sie Christus als unseren Herrn, der die Welt hält, darstellen. Es ist geradezu die Ikone ihrer politischen Sendung. Die Befreiung ihres Volkes ist ein Werk der menschlichen Gerechtigkeit, das Johanna aus Liebe zu Gott, zu Jesus vollbringt. Sie ist ein wunderbares Beispiel der Heiligkeit für die Laien, die im politischen Leben engagiert sind, besonders in den schwierigen Situationen. Das Licht und der Glaube, die jede Entscheidung beleuchten, wie später von Thomas Morus auch bezeugt wird, kommen aus dieser Verbindung zu Jesus. In Jesus sieht Johanna auch die ganze Wirklichkeit der Kirche, die Kirche im Himmel, die triumphiert, die Kirche auf Erden, die kämpft. Nach ihren Worten ist unser Herr Jesus Christus und die Kirche ganz eins. Diese Aussage, die im Katechismus der katholischen Kirche zitiert wird, hat in dem Zusammenhang ihres Verurteilungsprozesses wirklich heroischen Charakter. Denn die Richter der Kirche verfolgten sie und verurteilten sie schließlich. In der Liebe zu Jesus findet Johanna die Kraft, die Kirche bis zum Ende zu lieben, selbst im Augenblick ihrer Verurteilung durch die Kirche. Es gefällt mir daran zu erinnern, dass die Johanna von Orléans einen großen Einfluss auf eine moderne Heilige hatte, nämlich auf die heilige Teresa von Jesus, also vom Kinde Jesu. Diese Heilige, Therese von Lisieux, war ganz eingeschlossen in ihre Klausur, in ihre Klostermauern. Und diese Karmelitin aus Lisieux fühlt sich ganz nahe dieser großen heiligen Johanna, um für die Kirche und die Welt zu kämpfen und die Leiden aufzuopfern. Die Kirche hat die beiden zu den Patroninnen von Frankreich erhoben, nach der Jungfrau Maria. Die heilige Teresa von Lisieux wollte so sterben wie Johanna, nämlich den Namen Jesu aussprechend. Liebe Brüder und Schwestern, mit ihrem lichtvollen Beispiel hat die heilige Johanna von Orléans uns eingeladen, zu einem sehr hochstehenden Maß christlichen Lebens. Wir sollen aus dem Gebet den roten Faden unserer Tage machen. Wir sollen mit vollem Vertrauen den Willen Gottes erfüllen, was immer das sei. Wir sollen die Liebe ohne Bevorzugungen leben, ohne Begrenzungen. Und wir sollen wie sie die Liebe Jesu und eine tiefe Liebe zur Kirche erreichen. Danke.
Liebe Brüder und Schwestern, in dieser Audienz möchte ich über die heilige Jeanne d'Arc sprechen, die zusammen mit Katharina von Siena als eine der starken Frauen des ausgehenden Mittelalters anzusehen ist. Es war die Zeit des großen abendländischen Schismas. Zwei oder drei Päpste standen gegeneinander und ständiger Krieg in Europa, an erster Stelle der hundertjährige Krieg zwischen England und Frankreich. Jeanne d'Arc stammte aus einfachen Verhältnissen, konnte weder lesen noch schreiben, hatte aber eine gute religiöse Erziehung und eine tiefe Spiritualität bestimmt von der Liebe zum Namen Jesus und zum Namen der Mutter Gottes Maria. Mit 13 Jahren hatte sie ihre ersten mystischen Erfahrungen und erhielt den Auftrag, ihr christliches Leben zu vertiefen und sich für die Befreiung ihres Vaterlandes Frankreich einzusetzen. Jeanne legte das Versprechen der Jungfräulichkeit ab, nahm täglich an der Heiligen Messe teil und widmete sich besonders dem Gebet. Schließlich stellte sie sich auch ihrer politischen Sendung. Sie traf den französischen Dauphin, nahm am Feldzug zur Befreiung der Stadt Orléans teil und erlebte den Erfolg ihrer Mission in der Krönung König Karls VII. In Reims. Wenige Zeit darauf begann aber der Leidensweg der Jungfrau von Orléans. Verraten, gefangen genommen und ihren Feinden ausgeliefert, kam es zum kirchlichen Prozess gegen sie, dessen Tribunal den Theologen der Pariser Universität hörig war, die andere politische Ziele als Jeanne verfolgten. Ihre Berufung an den Papst wurde abgelehnt und sie wurde als Ketzerin verurteilt. Am 30. Mai 1431 wurde die erst 19-jährige Jeanne in Rouen auf dem Scheiterhaufen verbrannt, während sie mit Blick auf den Gekreuzigten laut den Namen Jesu anrief. Bis zuletzt aber hat sie auch ihre Liebe zur Kirche festgehalten und gesagt, Jesus und die Kirche sind eins. 25 Jahre später stellt ein Rehabilitationsprozess ihre Unschuld und ihre Treue zur Kirche unter Beweis. Schließlich 1920 wurde sie von Benedikt XV. Heilig gesprochen. Gern grüße ich alle Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache. Die heilige Jeanne d'Arc gibt uns ein hohes Beispiel für ein Leben aus dem Glauben. Das Gebet möge der Leitfaden auch in unserem Alltag sein, ebenso das Vertrauen in Gottes Güte und die Liebe zum Nächsten, indem wir Christus erkennen. Umso mehr werden wir lebendige Glieder der Kirche und können sichtbar machen, dass Christus und Kirche zusammengehören. Der Herr segne euch alle.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum,
et omnum usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.